Ja, ich freue mich sehr, heute mal hier bei euch in Eggenthal zu sein, an so einem wunderschönen Sonntagvormittag. Auch von München hierher zu fahren am Sonntagvormittag, das war irgendwo auch eine Freude. Natürlich viel schöner als im Winter hierher zu fahren und einfach auch die Landschaft ein Stück weit zu sehen und zu genießen, was Gott, der Herr, auch für uns alles gegeben hat. Ich war schon öfters hier in diesen Räumlichkeiten. Das wissen die Leute aus der Gemeinde wahrscheinlich weniger oder nur Einzelne, denn Pastorentreffen ist ja auch immer wieder auch hier. Also ich war mindestens schon dreimal hier in den Räumen, aber die wenigsten von euch kenne ich und ihr kennt mich wahrscheinlich auch kaum, außer dass ich angekündigt wurde als der Reinhold Lorch aus München. Und ich bin jetzt ja schon 19 Jahre in München und dort ja auch eben unterwegs, um erstens Gemeinde zu gründen, was wir auch getan haben im Jahr 2012 und seither eben weiter Gemeinde aufzubauen. Ja, ganz ähnlich wie bei euch hier in Eggenthal. Das Evangelium wird überall gebraucht und vor allen Dingen auch bibeltreue Gemeinden. Es gibt heute ja so allerlei, auch in der geistlichen Landschaft. Und es ist so wichtig, dass wir bibeltreue Gemeinde haben. Und natürlich, dass wir immer auf den Herrn Jesus schauen, dass wir auch alles im Aufblick zu ihm tun und uns auch immer wieder für ihn bereithalten. Und darum geht es auch ein Stück weit in der heutigen Predigt, nämlich Offenbarung 22, die Verse 6 bis 22. Da möchte ich mit uns zunächst einsteigen als Predigttext heute. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 bis 22. Schon ganz hinten in der Bibel. Leicht zu finden und doch sehr, sehr wichtig, was hier auch in diesem letzten Kapitel noch alles steht. Also ich lese ab Vers 6. Und hier heißt es: Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten, vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Siehe dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da durstet, der komme! Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der diese Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also vorneweg, es ist jetzt nicht mein Anliegen, diesen ganzen Text mit euch durchzugehen, sondern vielmehr möchte ich Bezug nehmen, vor allen Dingen hier auf Vers 12, worin der Herr Jesus sagt: Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist diese Aussage schon immer wieder ganz wichtig geworden. Es ist einfach eine immens bedeutende Aussage, die der Herr Jesus hier in der Offenbarung spricht. Und siehe, ich komme bald. Finden wir übrigens in diesem Textabschnitt dreimal. In Vers 7, siehe, ich komme bald. Vers 12 und dann auch Vers 20. Es spricht der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Auch schon vorher finden wir diese Aussage in Kapitel 3, Vers 11, in diesem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, und anhand der Häufigkeit dieser Aussage sehen wir eben auch eine gewisse göttliche Bestätigung. Ich meine, alles, was Gott sagt, ist ja wahr. Und dass das einfach eintreffen wird. Und wir sollen damit genauso rechnen, wie es hier steht, nämlich, dass es bald eintreffen wird. Zudem kündigt es der Herr ja auch mehrfach in der Offenbarung an, dass überhaupt das, was auch in der ganzen Offenbarung geschrieben wird, rasch eintreten wird. Oder die alte Schlachter schreibt, was in Bälde geschehen wird. Und ja, wir denken manches Mal, es zieht sich noch vieles hinaus, aber wir müssen immer real mit dem Wort Gottes rechnen und auch ja, das so annehmen, wie es da steht. Zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 1. Da heißt es ja, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Ja, Ähnliches lesen wir dann auch tatsächlich wieder in Offenbarung 22, dann auch in Vers 6. Hieraus wird also deutlich, wie schon gesagt, dass die Dinge vonstatten gehen, dass sie stattfinden werden. Und gut, wenn Gott auch schon nach menschlicher Meinung lange auf sich warten lässt, so ist es für Gott doch immer eine kurze Zeit, selbst wenn das schon vor circa 2000 Jahren geschrieben wurde. Er sagt, siehe, ich komme bald. Und die Frage an uns ist eben auch, ob wir tatsächlich für sein Kommen bereit sind. Und darum soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Siehe, ich komme bald. Bist du bereit? Ja, die Urlaubszeit geht jetzt so langsam dem Ende entgegen. Ja, für viele war es letzte Woche jetzt die letzte Urlaubszeit, also die allgemeine Urlaubszeit auch hier in Bayern ist so beinahe am Ende jetzt. Und kommende Woche, da wird ja bereits auch der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Für viele geht auch die Arbeit wieder los. Und noch vor wenigen Wochen oder Monaten, da sah es so ganz anders aus, oder? Vor der Urlaubszeit. Ja, da waren noch viele Menschen in unserem Land, auch Glaubensgeschwister, in Planung. Ja, wo fahren wir denn dieses Jahr hin oder wo fliegen wir denn hin, in welches Urlaubsland? Man war in Erwartung des kommenden Urlaubs. Und seit die Pandemie vorbei ist, da sind alle, meine ich, immer noch viel mehr unterwegs als vorher. Die Gemeinden sind meistens nicht ganz so gut besucht über den Sommer, bei uns zumindest in München nicht so. Aber schön, wenn die Leute dann auch wieder zurück sind. Ja, und es wird ja auch nicht nur mit dem Auto gefahren. Es werden ja auch viele Flugtickets gebucht oder auch Fahrkarten bei der Bahn. Doch an dieser Stelle, da möchte ich euch einfach mal fragen, ob da wohl irgendjemand ist, der für sich oder auch für seine Familie ein Flugticket oder auch ein Bahnticket gebucht hat oder in einem Urlaubsland ein entsprechendes Hotel oder Unterkunft und sich dann auf den Tag und den Zeitpunkt, wo er den Flughafen oder auf dem Bahnhof sein muss, eigentlich mit gepackten Koffern, sich nicht auf diese Reise freut und sich auch nicht auf diese Reise vorbereitet. Ich denke, jeder, der solch einen besonderen Termin gebucht hat oder auch ein Hotel in einem Urlaubsland, der wird es doch wohl unter allen Umständen wahrnehmen wollen. Außer natürlich, er muss aus einem ganz, ganz wichtigen Grund absagen. Das kann es auch geben. Und als ich mich mit diesem heutigen Thema beschäftigt habe, da dachte ich, ist es nicht erstaunlich, dass sich die Menschen und auch wir als Kinder Gottes so intensiv auf Reisetermine vorbereiten, Ziele gründlich ansehen, auch Urlaubsländer. Und wenn wir ein Flugticket gebucht haben oder auch ein Bahnticket, dass wir dann auch fest davon ausgehen, dass wenn wir dann zu entsprechender Stunde auf dem Flughafen oder auf dem Bahnhof sind, dass dann eben das Flugzeug bereitsteht oder auch der Zug für die Bahnfahrt. Und dabei vergessen wir als Kinder Gottes oft so schnell, dass wir eigentlich eine viel größere und eine viel wichtigere Reise vor uns haben. Nämlich welche Reise? Ja, ist keine Frage, die Reise in den Himmel. Und ich denke mal, dass jeder von uns, der heute hier ist, das Ticket in den Himmel gebucht hat. Hast du das Ticket gebucht für den Himmel? Ja, von welchem Ticket spreche ich hier? Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Von nichts anderem als von der Erlösung in dem Herrn Jesus Christus. Die Erlösung in dem kostbaren und teuren Blut Jesu Christi. Dass er viel kostbarer ist als jegliche Fahrkarte in dieser Welt. Ja, dieses Ticket, das kostbarer ist als Millionen und sogar Milliarden von Euros oder Dollars in dieser Welt. Ja, viel mehr als Silber und Gold. Denn nur in der Erlösung durch das kostbare und teure Blut Jesu Christi werden wir ja mit Gott versöhnt. Wir haben Zugang zu dem lebendigen Gott. Und was geschieht dadurch, wenn wir Zugang zu dem lebendigen Gott haben, wenn wir erlöst sein dürfen? Ja, da werden wir zugleich zu was? Zu Bürgern des Himmels. Was sagt Paulus in Philipper 3, Vers 20? Wo ist unser Bürgerrecht? Ich sage mal, unser wahres Bürgerrecht. Ja, die Bibel verschweigt es nicht. Das ist für jedes Kind Gottes. Jedes Kind Gottes hat das wahre Bürgerrecht im Himmel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also da steht auch schon was von Erwartung. Dort im Himmel ist unsere wahre Heimat. Und was sind wir hier auf Erden, wenn wir an den Herrn Jesus glauben? Wir sind zu Fremdlingen geworden, ja zu Pilgrimen auf dieser Erde. Und der Himmel ist jetzt unser Ziel. Und die Frage ist, freust du dich als ein Bürger des Himmels auf dieses Ziel? Freust du dich schon, dort zu sein, wo jetzt schon dein wahres Bürgerrecht ist? Freust du dich darauf, eines Tages dort zu sein, wo du jetzt schon registriert bist? Die Bibel sagt, dass wir eines Tages dort sein werden, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Nämlich wann? Wann werden wir dort sein? Ja, wir hätten alle vielleicht gerne einen Termin. Und vielleicht meinen jetzt auch manche, dass ich einen Termin benennen werde. Aber seid getrost, ich werde euch jetzt keinen konkreten Termin benennen. Und doch können wir sagen, dass die Bibel uns präzise Vorgaben gibt. Denn wir wissen, dass die Bibel bzw. Gottes Wort ganz klar auch von der Entrückung spricht. Und in all dem Gewirrwarr dieser Zeit, wir können uns ja in so vielen Richtungen verlieren, auch in dem, was in dieser Zeit und Welt alles geschieht, da müssen wir trotz allem daran festhalten, dass unser Herr Jesus ganz, ganz klare Zusagen gibt. Denn die Entrückung, das müssen wir als Kinder Gottes immer wieder vor Augen halten, das ist das nächstgrößte Ereignis, auf das wir als Kinder Gottes warten. Und nach meinem Verständnis oder auch nach eurem Verständnis gehe ich mal davon aus, wird die Gemeinde eben noch vor der Trübsalzeit entrückt werden. Und dann wird erst die siebenjährige Trübsalzeit eintreffen. Und danach wird der Herr Jesus zum zweiten Mal sichtbar auf diese Erde kommen, nämlich mit großer Macht und Herrlichkeit als was? Als der König aller Könige, als der Herr aller Herren. Und dann wird er auf dieser Erde sichtbar sein tausendjähriges Königreich aufrichten. Und was wird dann auf dieser Erde sein? Da können sich die Menschen nur drauf freuen, die dann noch auf dieser Erde sind. Dann wird 1000 Jahre Frieden sein auf dieser Erde. Keine Konflikte mehr, keine Kriege. Und wenn wir da auch an Israel denken, tausendjähriges Königreich und Israel, das hatte eine immens hohe Bedeutung. Auch Israel wird genau wieder in diese Position kommen, welche Gottes Wort diesem Volk auch zusagt. Der Jesus wird den Überrest seines Volkes erretten und die zerfallene Hütte Davids zu jener Zeit wieder aufrichten. Und dann wird auch der neue Bund nach Jeremia 31 mit Israel in Kraft treten. Israel wird wieder als Heilskorb auf dieser Erde eingesetzt werden. Da brauchen wir nicht einmal ins Alte Testament gehen. Ich habe neulich wieder darüber gestaunt, als ich Römer 11 wieder neu gelesen habe, wo uns da auch alles so deutlich geschildert wird. Zum Beispiel Römer 11, Verse 26 und 27. Dort heißt es schon unmissverständlich: Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Eigentlich ist der Jesus schon zum ersten Mal zu diesem Zweck auch zu seinem Volk gekommen. Aber sein Volk hat ihn leider verworfen. Das wurde natürlich für uns zum Heil. Aber wenn er zum zweiten Mal wiederkommen wird, dann wird ganz Israel errettet werden und die Sünden Israels werden weggenommen werden. Welch wunderbare Verheißungen. Das ist heute jetzt nicht unser Thema. Dennoch müssen wir uns auch ein wenig über die Lehre der Endzeit oder wie man auch im Theologischen sagt, mit der Eschatologie oder Eschatologie, müssen wir auch ein bisschen darüber Bescheid wissen. Denn gerade wie oft höre ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber gerade in den letzten Monaten und auch Jahren, auch von Kindern Gottes, dass Israel überhaupt keine besondere Bedeutung mehr hätte. Was Israel, das ist ja abgeschrieben bei Gott. Hat mir es neulich jemand gesagt, er glaubt nicht, dass Gott solch ein Volk wieder einsetzen wird, das den Messias verworfen hat. Musste ich sagen, wenn du das glaubst, dann kennst du nicht die Bibel und dann kennst du auch Gott nicht wirklich. Es gibt da schlimme Theorien. Oder dass man alles, was sich auf Israel bezieht, nur auf die Gemeinde bezieht. Also auch sämtliche Prophetie. Das betrifft nur die Gemeinde. Und Israel stellt man ganz beiseite und gibt keine Bedeutung mehr. Wie schlimm. Ja, es gibt sogar etliche Gemeinden, die lehren, dass wir heute schon im tausendjährigen Königreich seien. Ich weiß nicht, was ihr da sagen würdet, wenn euch das jemand sagt. Aber das meinen die ernstlich. Das sind Gemeinden, auch in München zum Beispiel. Wir sind heute schon im tausendjährigen Königreich und wir müssen jetzt dieses Reich ausbreiten. Na toll, viel Freude, habe ich da gesagt. Und meine ernstliche Frage daraufhin lautet immer wieder, ja, wenn wir jetzt im tausendjährigen Königreich sein sollen, ja, wo ist denn bitte schon der König? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und wo ist denn dann der Friede? Ich erkenne keinen Weltfrieden. Kriege und Kriegsgeschrei an allen Ecken und Enden. Und warum sterben dann noch immer so viele Menschen so jung? Im tausendjährigen Königreich wird der Sünder noch, wenn er jung stirbt, mit 100 Jahren sterben. Heute ist es ganz anders. Oder warum spricht man dann von so vielen Katastrophen und überhaupt die sogenannte Klimakatastrophe und so weiter? Nein, wenn der Herr kommt, wird es alles nicht mehr da sein. Also lassen wir uns da nicht verwirren. Das ist auch nicht unser heutiges Thema. Denn ich komme zurück, wir waren ja eigentlich bei der Entrückung und bei der Frage, wann denn die Entrückung stattfinden wird. Wann also wird der Herr Jesus im Luftraum erscheinen, um die Seinen bzw. seine Gemeinde in der Entrückung zu sich nach Hause holen? Ja, wann wird dieser wichtigste Reisetermin auch unseres Lebens stattfinden? Ja, wie gesagt, einen genauen Termin kann ich euch nicht sagen, aber was lesen wir hier schon in der Offenbarung in Kapitel 12? Wir haben doch gelesen, dass der Herr sagt, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Und das ist eine feste Aussage unseres Herrn Jesus Christus. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass tatsächlich die Zeit abläuft. Hat man schon vor 15 Jahren gesagt, ja, wir sind schon 5 vor 12. Ich würde heute sagen, wir sind nur eine Minute vor 12, wenn man das so ausdrücken könnte oder so gefühlt, sage ich mal, auch anhand dem, was man alles in der heutigen Zeit wahrnimmt. Wir wollen, wie gesagt, keine Zeit festlegen und doch sehen wir, dass die Zeit abläuft und das Wort des Herrn, es wird sich alles ganz genauso erfüllen. Der Herr sagt, siehe, ich komme bald, und auch aus 1. Korinther 15 haben wir das vorher aus diesem Text entnommen, dass Paulus dort ein Geheimnis offenbart und er spricht auch dort von der Entrückung. Und dort haben wir gelesen in 1. Korinther 15, 42, dass dieses Ereignis, wann stattfinden wird, plötzlich in einem Augenblick. Also, da wird keine Zeit mehr zum Überlegen sein. Plötzlich in einem Augenblick wird die Entrückung stattfinden. Und der Herr sagt, dass er bald kommt und wenn er kommt, dann wird eben die Entrückung so schnell und schlagartig stattfinden. Und weil das Kommen des Herrn plötzlich und in einem Augenblick sein wird, ruft der Herr seine Nachfolger, beziehungsweise auch seine Gemeinde, auch uns heute dazu auf, eben wachsam zu sein. Die Frage ist ja auch in unserem Kontext oder in unserem Thema, ob wir dazu bereit sind. In Markus Kapitel 13, da ruft der Herr Jesus unter anderem, gibt auch andere Texte dazu auf, dass wir wachen sollen. Markus Kapitel 13, 35 bis 37, dort heißt es, oder sagt der Herr Jesus, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit ihr nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Natürlich steht dieses Wachen auch für seine sichtbare Wiederkunft, vor allen Dingen für Israel, wenn Israel dann noch auf der Erde sein wird oder wird ja auf der Erde sein und auch die Menschen, die dann noch auf der Erde sein werden. Aber schlussendlich gilt es auch für uns als Gemeinde. Wir erwarten dieses nächst große Ereignis, die Entrückung. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Denn unser Herr Jesus hat ja nicht gesagt, also ihr Lieben, die an mich glaubt, ich werde dann am 8. September 2024 um 11.15 Uhr im Luftraum kommen, damit die Gemeinde dann zu ihm hin entrückt wird. Ich weiß nicht, wenn wir diesen Termin wüssten, sind es nur 4 Minuten, nach meiner Uhr zumindest, bis es 11.15 Uhr ist. Wenn wir diesen Termin wüssten, wie sehr würden wir uns vielleicht darauf vorbereiten? Ich gehe mal davon aus. Die Entrückung, Begegnung mit dem Herrn Jesus durch die Entrückung im Luftraum. Das wäre einfach, wenn wir wüssten, in 3 Minuten ist die Entrückung und dann sind wir alle weg. Aber wie sehr hätten wir dann auf diesen heutigen Tag zugefiebert? Wie sehr würden wir auch jetzt darauf fiebern, vorbereitet zu sein? Reinhold, halt nicht mehr so eine lange Predigt, der Herr kommt gleich. Oder ja, halt die Predigt länger, dann sind wir in der Predigt und der Herr kommt dann, ja, da sind wir voll auf ihn ausgerichtet. Können ja auch so rumgesehen werden. Wir wären alle in höchster Erwartung. Und was hätte dann die kommende Woche zum Beispiel für eine Bedeutung? Auch morgen, wieder Arbeitsplatz oder Schulbeginn. Es wäre alles so bedeutungslos. Auch unser ganzes Alltagsleben, all die Sorgen dieser Welt und all dem Kram, was in dieser Welt alles passiert, was uns auch so oft gefangen nehmen will. Ich denke, das hätte für uns überhaupt keine Bedeutung mehr. Sofort bin ich beim Herrn. Natürlich, das ist ein bisschen euphorisch, aber im Endeffekt sollen wir einfach in solch einer Erwartung sein oder in entsprechender Erwartung, sagen wir mal so. Das heißt nicht, dass jetzt unser Alltag bedeutungslos wäre oder die Schule, aber das darf es quasi, das darf es nicht übergewichten, dass wir gar keinen Blick mehr haben für den Herrn und seine Wiederkunft. Der Herr hat uns kein konkretes Datum genannt, aber er mahnt uns vielmehr inmitten all unserer Aufgaben und auch Verantwortlichkeiten, denen wir nun mal nachkommen müssen, auch inmitten unseres Alltages und aller Betriebsamkeit, eben auf ihn zu schauen und mit der Entrückung tatsächlich auch in all dem anderen zu rechnen. Und er sagt schließlich, wir haben es ja gelesen, siehe, ich komme bald, und gerade aus Markus 13 haben wir gelesen, sei wachsam. Und wachsam sein, was bedeutet das? Das bedeutet eben auch nicht einzuschlafen. Hier ist allerdings nicht der körperliche Schlaf gemeint. Gott gönnt uns auch unseren körperlichen Schlaf, auch mal Zeit der Ruhe und auch des Urlaubs. Nein, es ist hier vielmehr der geistliche Schlaf gemeint. Schlaf geistlich nicht ein. Das hat auch damit zu tun, wie wir unser geistliches Leben pflegen, wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wie wir uns täglich auf ihn ausrichten, auch bereit sind, eben seinem Willen und seinen Geboten nachzukommen. Es hat aber auch damit zu tun, ob wir etwas von den Ereignissen und Geschehen in dieser Zeit und Welt letztendlich wahrnehmen und auch das in Bezug auf die biblische Prophetie auch ein Stück weit einordnen können. Denken wir zum Beispiel an Matthäus 24, Endzeitkapitel im dortigen Evangelium, worin der Herr Jesus von Seuchen und Katastrophen spricht, von Kriegen und Kriegsgeschrei, auch von den Zeiten, wie sie bei Noah oder von Sodom und Gomorra waren. Und wenn wir diese benannten Zeichen und andere, die der Herr Jesus dort nennt, in den Endzeitkapiteln, aber auch eben gerade in Matthäus 24, wenn wir von diesen Dingen wissen und das mit unserer heutigen Zeit vergleichen, ich weiß nicht, ob du da manches erkennst, wohin sich das alles bewegt. Ja, sagen da manche, all diese Dinge, das gab es doch schon immer. Nur heute, da haben wir halt globalere Informationen und das ist doch jetzt nicht so was Besonderes. Und vieles wiederholt sich einfach auch immer. Das mag schon sein. Vieles wiederholt sich tatsächlich. Aber was ist entscheidend? Gerade in Matthäus 24, da spricht der Herr Jesus von den Wehen und von dem Anfang der Wehen. Und wenn sich diese Wehen halt immer und immer wiederholen und es immer mehr in Wallung kommt, dann müssen wir doch sehen, dass da etwas in Gang kommt, was der Herr vorausgesagt hat. Denken wir an die Häufigkeit der Katastrophen, ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, aber auch an das bereits vorhandene Ausmaß des Abfalls, das wir derzeit erleben. Eine immense Gottlosigkeit, die sich nicht nur in Deutschland und Europa ausbreitet, sondern fast weltweit. Und in Matthäus 24, Vers 8, da spricht eben der Jesus von dem Anfang der Wehen, dass sich eben verhält wie bei einer schwangeren Frau, die jetzt eben bald auf die Geburt ihres Kindes hingeht. Die Geburt wird bald stattfinden und so vermehren sich natürlich auch die Wehen in der Schwangerschaft, bis das Kind dann geboren ist. Und genauso zeigt es der Jesus auch in Bezug auf die Trübsalzeit, bis die Trübsalzeit stattfindet, wird es immer mehr in Wallung kommen, in der Trübsalzeit vollends. Aber was wird am Ende der Trübsalzeit stattfinden? Da wird jemand geboren werden. nämlich Israel, wird zur Wiedergeburt gebracht werden. Ganz Israel oder der Überrest Israel wird dann an den Herrn glauben. Ja, wenn auch viele sagen, all diese Dinge gab es früher auch schon. Kriege, Kriegsgeschrei. Denkt doch mal zurück an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie schlimm war es dort. Dabei ist doch heute etwas anders. Es ist heute etwas einzigartig. Nämlich was? Ich habe es gerade schon erwähnt, es geht um Israel. Seit 1948 ist dieser Staat entstanden. Israel gibt es heute wieder, der Staat Israel. Und was sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern gerade in Bezug auf Israel? Er sagt in Matthäus 24, 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn der Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, was? Dass der Sommer nahe ist. Schau auf Israel, wie Gott dieses Volk emporbringt. Wenn sein Zweig schon saftig wird und seine Blätter treibt, das heißt nicht, dass Israel schon da ist, wo es Gott haben will. Möchte ich auch gar nicht sagen. Aber er bringt dieses Volk empor. Es ist allein Gottes Werk. Und da dürfen wir aufblicken zum Herrn und erkennen, der Sommer ist nahe. Da erkennen wir eben in ganz besonderer Weise an Israel, wie weit die Weltenuhr schon geschlagen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich staune immer wieder, wenn man gelegentlich die Nachrichten hört und da dreht sich die ganze Welt nur um Israel. Alle reiben sich momentan auch in Israel. Ja, wie schlimm ist es, dass wir im Gazastreifen diesen Konflikt weiterführen, diesen Krieg. Es ist schlimm, aber irgendwo ist auch eine Berechtigung für Israel. Aber um das geht es gar nicht an erster Stelle. Es ist einfach nur interessant, wenn sämtliche Nationen dieser Welt auf dieses kleine Land schauen. Das interessiert alle, was Israel macht. Und wenn Israel immer mehr in den Fokus rückt, okay, dann arbeitet ja auch Gott an diesem Volk oder möchte auch den Nationen irgendwas mit diesem Geschehen aufzeigen. Zudem erkennen wir anhand des Abfalls und der weltweiten Vernetzung und auch anhand der Zunahme der Digitalisierung, wie sich das antichristliche System immer mehr entwickelt. Ja, es gibt heute technische Möglichkeiten, von denen wir vor Jahrzehnten nur geträumt hätten, oder? Allein schon diese Möglichkeit in der Pandemiezeit, dass man da Videokonferenz haben kann. Der eine tritt einfach in die Konferenz ein, der andere beamt sich wieder aus. Ich hätte es nie gedacht, dass man sowas einmal in der Gemeinde benutzen kann. Ja, es gibt tolle Möglichkeiten, die man heute auch noch fürs Geistliche nutzen kann. Aber es ist eben auch das antichristliche System, das sich darin immer mehr entwickelt. Wir Menschen, wir werden auch immer mehr gläsern. Und seit Neuestem gibt es ja auch das großartige Schlagwort KI, das auch einigen Ungläubigen oder vielen Ungläubigen auch Sorge bereitet in dieser Zeit. Die sogenannte künstliche Intelligenz. Wir wissen nicht, was da noch alles draus hervorgehen wird. Da fürchten sich sogar manche Weltmenschen und auch manche Regierungen wissen nicht, wie sie damit noch umgehen sollen. Aber ihr Lieben, all diese Dinge, die müssen uns doch ein Stück weit wachrütteln. Und nicht umsonst sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also wenn wir diese Dinge alle beobachten, dann muss man doch sagen, was dürfen wir als Gemeinde noch alles sehen, bis der Herr uns nach Hause holt. Die Welt mag diese Dinge einfach so hinnehmen. Und die Welt, die sucht immer wieder auch ihre Ablenkung. Wenn es da auch manchen Frust gibt und Ängste, dann werden Feiern und Feste veranstaltet. Dann sucht man seine Ängste und Früste in Vergnügungen loszuwerden. Man frönt auch dem Geld. Man lebt ja nur einmal. Man muss auch essen und trinken und feiern. Dem Volk und der Karriere hinterherkommen. Aber die Frage ist immer, was machen wir? Was machst du als Kind Gottes, wenn wir sehen, dass das Kommen des Herrn so nahe ist? Und wenn doch unser Herr sagt, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also, wir können an einem festhalten, das Kommen des Herrn ist näher als je zuvor. Und dabei gibt es bereits auch heutzutage viele Menschen, wie es zum Beispiel 2. Petrus 3 beschreibt, die darüber spotten und meinen, dass alles so bleiben wird, wie es einst war und auch heute noch ist. Aber was schreibt Petrus dem entgegen? Zum Beispiel in 2. Petrus 3, Vers 9, wer mal mit aufschlagen will, kann das gerne tun. 2. Petrus 3, Vers 9. Und vielleicht kommen wir auch manchmal ein bisschen in diesen Modus, ach ja, das wird schon alles immer so weiterlaufen und wir sind so in unserem Trott drin und haben gar nicht diese Erwartungshaltung. Aber Petrus schreibt hier in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Oh, der Herr ist so gut. Der möchte auch heute noch Menschen zu sich ziehen, möchte aber auch, dass wir uns auf ihn und seine Wiederkunft vorbereiten. Er ist so langmütig, denn inzwischen besteht die Gemeinde schon circa 2000 Jahren und dennoch hat der Herr immer noch Geduld. Aber eines Tages wird es soweit sein, nämlich was? Dass der Letzte hinzugetan sein wird. Und dann wird die Gemeinde quasi soweit abgeschlossen sein und der Herr wird seine Gemeinde nach Hause holen. Wir wissen nicht, wann der Letzte hinzugetan wird. Vielleicht ist es heute, keine Ahnung. Und Petrus sagt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Mich erstaunt es immer wieder, wie leichtfertig die Menschen draußen auch einfach mit Gott und der Ewigkeit umgehen. Ich war da vor wenigen Jahren mal auf einer Beerdigung eines Nachbars von meinem Wohnblock. Der ist mit ca. 70 Jahren an Krebs gestorben. War eine schlimme Sache. Und seine Arbeitskollegen waren auch dort. Der Nachbar hat vormals auf dem Kriminalamt gearbeitet. Er war also Kriminalbeamter. Und okay, am Grab, da hat man eigentlich noch ein bisschen Ehrfurcht und möchte auch dem Verstorbenen noch eine letzte Ehre erweisen. Aber das fand man bei diesen Arbeitskollegen nicht. Sie standen am Grab und haben Witze gerissen, haben darüber gelacht und was sie doch alles schon gemacht hätten und was sie als nächstes tun werden. Und an den Verstorbenen hat man schon nicht mehr gedacht, als nur der Sarg im Grab war, was sie doch wieder auch für Freizeitaktivitäten machen könnten und was sie doch alles für tolle Kerle wären. Ich habe gedacht, ihr Armen, wenn ihr nur wüsstet, was euch blüht, wenn ihr nur ein wenig Ahnung von Gott und der Ewigkeit hättet. Der Mensch, der mag zwar denken, wie er will, und die Langmütigkeit Gottes ausnützen und auch überhaupt nicht an Gott denken oder Gott sogar ablehnen, die Ewigkeit verdrängen. Aber das ändert an Gottes Verheißungen nichts. Und der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und das ist eben auch für uns wichtig. Und ich möchte es mal an der Stelle sagen, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus, das muss ein wesentlicher Bestandteil unseres lebendigen Christseins sein. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und der Jesus, er sagt, ich komme bald. Und die Offenbarung spricht an mehreren Stellen davon, was bald oder rasch geschehen soll. Und beinahe am Ende der Offenbarung, wenn wir der Offenbarung 2, 22 zurückblättern, Offenbarung 22, Vers 20, dort heißt es, es spricht der, dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und wenn uns diese klaren Worte nicht ins Auge springen und uns zur Bereitschaft und Wiederkunft des Herrn aufrufen, ja, was denn dann? Vers 17, da heißt es auch, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Frage, wer ist der Geist und wer ist die Braut? Ja, der Geist ist der Heilige Geist und die Braut ist die Gemeinde, das sind wir. Die sprechen, komm, komm, Herr Jesus. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gebetet hast, komm, komm, Herr Jesus, ich warte auf dich. Vielleicht zieht es sich auch noch lange hin, aber ich möchte bereit sein. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und jeder, der sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und von neuem geboren ist, der wird eines Tages dabei sein. Die Frage ist nur, ob wir in dieser Erwartungshaltung stehen. Ich kenne nicht alle von euch, die wenigsten eigentlich. Ich weiß nicht, ob wirklich alle bekehrt sind, die hier im Raum sind. Aber wenn hier jemand sein sollte, der genau darum weiß, dass er den Herrn Jesus aufnehmen sollte, dass er sich zum Herrn Jesus bekehren sollte, dass der Jesus auch gerade dich retten möchte, dann schieb es nicht lange hinaus. Geh doch heute Nachmittag noch in dein Kämmerlein, beuge deine Knie vor diesem Herrn und lade ihn in dein Herz ein, denn er hat auch im Kreuz für dich bezahlt. Denn die Zeit läuft ab, darum sollten wir jeden darum bitten, der diese Sache noch nicht festgemacht hat, lass dich versöhnen mit Gott, mach die Sache mit dem Herrn Jesus fest, mach einen Knoten dran, kehre um, ergib dich diesem Herrn, der am Kreuz auch für dich gelitten und auch für deine Sünden bezahlt hat. Aber jetzt geht es zu denen, die schon errettet sind, es geht wieder zurück zu uns, die wir schon Kinder Gottes sind, auch wir müssen uns fragen, ist es überhaupt mein inneres Verlangen? Ist es mein inneres Sehnen? Ist es mein aufrichtiger Wunsch, dass der Jesus bald kommt? Bin ich bereit? Freue ich mich darauf so sehr, wie zum Beispiel auf einen gebuchten Urlaub? Ja, wenn wir uns nicht darauf freuen, dann haben wir uns wahrscheinlich noch viel zu wenig mit dem Himmel und der Ewigkeit befasst. Ja, können wir täglich beten und rufen? Ich muss bekennen, ich mache es auch nicht immer. Komm bald, Herr Jesus, ich warte auf dich, trotz aller Verantwortung, die wir hier haben. Oder denkst du in deinem Herzen, ja, ich möchte lieber noch etwas hier auf der Erde bleiben. Herr, komm lieber doch nicht so bald. Ich bin noch nicht so ganz bereit und ich habe noch keine Zeit jetzt hier für deine Wiederkunft. Ich habe noch so vieles anderes vor. Ich möchte noch meine eigenen Lebensziele verwirklichen. Wer aber so denkt, der weiß nicht, was für eine Herrlichkeit in dem Himmel erwartet. Etwas viel Größeres und Schönes, als was du jemals hier in diesem Leben alles haben könntest. Und wenn wir so denken, dann muss man sich auch fragen, ob unsere persönliche Einstellung jemals das Kommen des Herrn verhindern wird. Und die Antwort lautet natürlich nein. Der Herr wird dennoch kommen. Und ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen, der auch aus dem Vers 12 hier in Offenbarung 22 hervorgeht, nämlich mein Lohn mit mir. Das ist ja auch etwas ganz Entscheidendes, was der Herr sagt. Sieh, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Mein Lohn mit mir, sagt der Herr, das kommt uns vielleicht manches Mal etwas märchenhaft vor. Oder es kommt uns beinahe so vor, ja, warum Lohn? Der Jesus ist doch nicht unser Arbeitgeber, der verspricht uns Lohn, aber Lohn können wir eigentlich nur von dem Arbeitgeber. Ja, früher wurde der Lohn in bar ausbezahlt, am Ende der Woche oder des Monats gab es sogenannte Lohntüten. Da konnte gleich jeder schauen, was ist in der Lohntüte drin. Als ich Auszubildender war, habe ich die Spesen auch noch so in der Tüte ausbezahlt bekommen. War interessant, da haben wir gleich reingeschaut. Was gibt es heute oder diesen Monat für einen Lohn in der Tüte? Gibt es bei dem Herrn Jesus tatsächlich einen Lohn? Entlohnung für geleistete Arbeit? Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Da gibt es die tollsten Meinungen dazu. Habe ja auch schon viele Diskussionen gehabt. Denn wenn wir tatsächlich von Lohn reden, für das, was wir für den Herrn Jesus getan haben, dann müssen wir sehr verständig und auch behutsam damit umgehen. Denn wir dürfen unseren Herrn Jesus ja nicht mit irgendeinem Arbeitgeber vergleichen. Wir stehen ja mit dem Herrn Jesus in einem ganz anderen Bezug, denn wir sollen ihm ja letztendlich aus Liebe dienen, nicht um eines Tages etwas von ihm bekommen zu wollen, sondern wir sollen und wollen ihm auch aus Liebe dienen. Warum? Weil er uns so unendlich teuer erkauft und errettet hat. Schließlich ist solch eine Motivation eine ganz andere als an irgendeinen Lohn zu denken, dem, für den man was geleistet hat, dem Herrn einfach aus Liebe zu dienen. Und bedenken wir hierbei, grundlegend haben wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, ja gar keine Ansprüche, oder? Eigentlich haben wir gar keine Ansprüche, überhaupt jemals irgendetwas von ihm zu bekommen. Warum nicht? Weil wir ihm einfach aus Dankbarkeit schuldig sind, ihm zu dienen, weil er alles für dich und für mich gegeben hat. Deswegen können wir ihm nur einen kleinen Dank erstatten, indem wir jetzt für ihn leben, ihm dienen, auch hier in der Gemeinde. Es können mit Instrumenten oder Technik oder in der Leitung sein oder im Hintergrund irgendwo etwas für ihn zu tun oder auch draußen im Alltag. Denn weil er dich und mich so sehr geliebt hat und auch dich heute noch liebt, hat er für dich und für mich, für uns alle, alles gegeben. Und sollten wir ihm jetzt nicht einen kleinen Dank dafür zurückgeben, auch das ihm zu geben, was wir geben können? Und da sollten wir von einem reinen Lohndenken tatsächlich Abstand nehmen. Und doch sagt doch der Herr Jesus, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Dieses Wort bleibt trotzdem stehen. Und es ist ganz interessant, wenn ihr mal im Neuen Testament nach Lohn schaut. Ich habe mal kurz reingeschaut und so ganz schnell mal runtergezählt. Ich bin auf über 30 Aussagen gekommen des Herrn Jesus und auch in den Briefen, wo es um Lohn geht. Schon interessant. Also das ist nicht unbedeutend bei dem Herrn Jesus. Eine ganz wichtige Sache auch für uns als Kinder Gottes. Das zeigt eben an anderer Stelle, dass er, der Herr Jesus, sich von uns nichts schenken lässt. Wir werden einmal erstaunt sein im Himmel, was er für uns bereithält, für alle diejenigen, die ihn heute lieben. Was wir für ihn aus Liebe und Dankbarkeit, auch aus Treu und Gehorsam tun, das wird er dir und mir auf andere Weise vielfältig zurückerstatten. Der Herr lässt sich nichts schenken. Und es hat mal jemand gesagt, was du dem Herrn in Silber gibst, das kriegst du von ihm in Gold zurück. Das hat auch mit finanziellen Opfern zu tun. Der Herr lässt sich auch da nichts schenken. Es ist nur die Frage, ob wir glauben, dass der Herr tatsächlich so gut ist. Er lässt sich nichts schenken. Haben manche schon ganz besondere Erfahrungen gemacht. Und wenn wir in den Grundtext hineinschauen, dann kann man tatsächlich aus diesem Wort Lohn auch Belohnung ableiten. Das wäre für uns vielleicht besser verständlich. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir an eine Belohnung denken für das, was wir für den Herrn getan haben. Ja, mit Belohnung arbeiten ja auch die Eltern, die Kinder haben. Ja, wenn du dich gut verhältst, dann kriegst du eine kleine Belohnung. Oder wenn du heute artig bist oder sonst was, ja, dann verspreche ich dir ein Eis. Bei so einem warmen Wetter oder sonst irgendwas Gutes, worauf dich das Kind dann freut. Und das ist auch ein Ansporn. Aber was sollte der erste Ansporn sein, auch für Kinder? Um einfach das zu befolgen, was die Eltern sagen. Eigentlich sollte es auch die Liebe sein. Ja, ich liebe meinen Vater, ich liebe meine Mutter. Und natürlich auch in Bezug, wenn ein Kind Gott liebt, dann wird es auch das tun wollen, was Gott sagt. Belohnung. Die Bibel, die spricht sogar von viel Lohn. Das kann man so aus irdischen Bildern gar nicht richtig zum Ausdruck bringen. Aber die Bibel spricht an mehreren Stellen von Kronen. beziehungsweise auch von Siegesgrenzen. Auch gerade die neutestamentlichen Briefe. Auch Ehrung. Du wirst belohnt werden, du wirst geehrt werden vom Herrn, wenn du ihm entsprechend dienst. Mein Lohn mit mir. Denken wir hierbei einmal ganz praktisch an unser persönliches Leben. Was tust du, wenn dir jemand fortwährend etwas Gutes tut? Sicherlich würdest du nicht auf die Idee kommen, ihm irgendeinen Arbeitslohn zu erstatten, sondern du wirst deinen Dank einfach auch mit irgendetwas Gutem erweisen. Oder denken wir hierbei auch an Ehepartner. Wenn die Frau dem Ehemann zum Beispiel eine treue Gehilfin ist, natürlich auch kann man die andere Seite sehen, wenn der Ehemann auch den Pflichten hinterherkommt, die er auch für die Frau erbringen soll und die Liebe im Vordergrund steht. Was wäre das für eine merkwürdige Ehe, wenn der Mann dann der Frau einen Lohn ausbezahlen würde? Oder die Frau dem Mann, wenn er seinen Pflichten nachkommt? Was würde der Mann vielmehr tun, wenn er der Frau was Gutes tun will? Ja, dann würde er ihr vielleicht mal ein Geschenk geben oder sagen, komm, wir nehmen uns mal eine Auszeit, gehen mal zum Essen und möchte ihr einfach was Gutes tun. Und der Herr Jesus, der wird uns auch entsprechend belohnen, wenn wir ihm aus Liebe dienen. Und die Bibel sagt viel davon. Folge ihm einfach treu nach. Diene ihm, liebe den Herrn. Und an anderer Stelle sagt sogar die Bibel, habe Acht, dass du deinen Lohn nicht verlierst. Und wenn wir dann zum Beispiel auch Stellen oder Kapitel wie Matthäus Kapitel 6 lesen, da wundert man sich, wie oft der Herr Jesus gerade auch in der Bergpredigt von Lohn spricht und auf die richtige Motivation zu sprechen kommt. Denn damals gab es ja auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, was haben die gemacht? Ja, sie wollen von allen Leuten bewundert werden. Sie gingen raus an die Straßenecken zu beten und zu fasten und ließen sich grüßen auf dem Markt und dass alle sehen, was sie doch für fromme Leute wären. Aber mit solch einer Selbstdarstellung kann der Jesus nichts anfangen. Und da warnt er auch davor, dass man durch solche Dinge den Lohn verliert. Es geht also auch immer um die richtige Motivation. Also denken wir immer wieder daran, dem Herrn Jesus zu dienen, das ist überaus lohnenswert. In München, da sind heute wahrscheinlich nicht sonderlich viele Leute im Gottesdienst, manche sind noch im Urlaub, ja sogar eine beträchtliche Zahl. Und ich bin heute weg, habe nur zwei Geschwister mitgenommen hierher. Und der heute die Leitung machen musste, der hat gesagt, boah, so wenig Leute sind wir, vielleicht sind wir 10, 12 maximal. Ich habe gesagt, okay, wir dienen dem Herrn ja nicht, um einfach nur, dass viele Leute da sind. Schön, wenn viele da sind, es freut auch euch sicherlich auch hier, aber auch uns in München. Und habe gesagt, dem Herrn kommt es einfach auf die Treue an. Bleib dem Herrn treu, diene ihm treu, auch wenn wenige da sind, der Herr wird es immer belohnen. Und dem Herrn zu dienen, das ist überaus lohnenswert. Vergessen wir das nicht. Auch in Bezug auf seine Wiederkunft. Wenn wir in Erwartung stehen wollen, denkt daran, der Herr bringt seinen Lohn mit sich. Und solange er uns noch hier lässt, diene ihm von Herzen. Und so noch zu einem kurzen dritten und letzten Punkt. Ich hoffe, ihr könnt noch ein klein wenig, so eure Aufmerksamkeit nicht überstrapaziere. Das Dritte, auf das ich hier eingehen möchte, sei bereit. Wir hatten die baldige Wiederkunft unseres Herrn angesprochen, wir hatten den Lohn angesprochen und beim dritten Punkt wollen wir noch auf die persönliche Bereitschaft eingehen. Vor Jahren, da hatte ich viel Kontakt zu einem deutschen Ehepaar, das sich nach Spanien zurückgezogen hatte, das jetzt in Spanien lebt, ein Ehepaar, das gläubig ist, mit dem ich auch öfters telefoniert hatte. Und dieses Ehepaar, das bestätigte mir am Telefon, Reinhold, wir haben uns jetzt ganz real auf die Entrückung vorbereitet. Da habe ich gesagt, ja, und wie habt ihr das gemacht? Ja, fortwährend sagen wir es unserer Nachbarin, die sich immer noch nicht bekehren will, dass wir eines Tages einfach weg sein werden. Darauf müsse sie sich einstellen. Und deshalb sagten sie auch zu der Nachbarin, also wenn wir dann eines Tages weg sind und das Haus dann verschlossen sein sollte und du findest uns nicht mehr, dort legen wir den Hausschlüssel hin, da kannst du dann reingehen, an einen ganz bestimmten Platz. Und wenn die Nachbarin dann das Haus betritt, dann wird sie auf der Garderobe eine Dose mit Geld finden, wofür sie dann die Haustiere versorgen kann. Ja, ganz praktisch vorgedacht. Ich war verblüfft, als ich das gehört habe. Aber so real, ja, das ist einfach real mit der Hoffnung zu rechnen, mit der Entrückung zu rechnen. Und auch ich habe gedacht, ja, vielleicht sollten wir unser Umfeld einfach mehr darauf aufmerksam machen. Wir sind eines Tages weg. Und wenn sie uns für bescheuert erklären. Aber rechne damit, der Herr kommt bald. Wir sollten uns darauf vorbereiten und auch unsere Bekannten und Verwandten oder ungläubige Familienangehörigen, wir sollten es ihnen sagen. Du, der Herr hat gesagt, er wird seine Gemeinde nach Hause holen. Er kommt bald. Und wir wissen es nicht wann, aber es kann sein, morgen bin ich nicht mehr da. Dann weißt du, wo ich bin, nämlich beim Herrn. Ja, wenn wir damit rechnen, dann sollten wir uns wirklich darauf vorbereiten. Zudem könnten wir uns auf die Entrückung vorbereiten, indem wir uns mal ein wenig Zeit nehmen und uns auch persönlich fragen, was möchte ich eigentlich bis zur Entrückung noch alles erledigt haben? Wie soll meine Wohnung oder mein Haus angetroffen werden, wenn die Entrückung stattfindet? Was muss in meinem Leben oder in meinem Umfeld vielleicht noch aufgeräumt oder bereinigt werden? Was schiebe ich da schon lange vor mir her? Habe ich überhaupt Frieden mit allen Menschen? Oder sollte ich mich da vielleicht noch bei jemandem entschuldigen? Oder muss ich vielleicht auch noch persönlich von manchen Sünden Abschied nehmen? Oder wo bin ich einem Werk nicht nachgekommen, das der Herr mir schon längst gezeigt hat? Vielleicht ein gutes Werk, das ich schon längst erkannt habe, nur noch nicht getan habe. Vielleicht auch einem Menschen helfen, jemanden unterstützen oder noch jemandem das Evangelium sagen. Vielleicht habe ich auch die Berufung, die der Herr mir schon längst gezeigt hat, noch nicht wirklich wahrgenommen und sie einfach ignoriert. Sicherlich mag das für manchen unter uns ein schmerzlicher Gedanke sein, wenn man sich überlegt, dass wir eben nach der Entrückung nichts mehr dergleichen tun können. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, solche Dinge und anderes zu tun. Wilhelm Busch, dieser bekannte Evangelist, der hatte in einem seiner vielen Bücher eine Begebenheit damals aus dem Dritten Reich niedergeschrieben. War ja eine schlimme Zeit, Diktatur in Deutschland. Und in dieser Zeit des Dritten Reiches, schreibt er, saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und Papiere, alles lag auf dem Tisch. Auf einmal sprang die Türe auf. Ein paar Männer erschienen und riefen streng: Geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen. Alle Papiere und Mappen liegen lassen. Und da schreibt Busch, da hätte manch einer noch gern dies oder das versteckt oder geordnet. Aber das alles ging jetzt nicht mehr. Und weiter schreibt Busch, so wird es auch bei der Wiederkunft des Herrn sein. Und er sagt oder schreibt weiter, lasst uns doch heute noch unser Leben ordnen. Lasst uns Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns wachen und im Licht wandeln. Dann wird uns sein Licht nicht erschrecken. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Ja, wie gut ist es, wenn man sich so auf die Wiederkunft des Herrn ausrichten kann. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 7 und 8, dass sich unser Glaube hier auf Erden jetzt noch bewähren muss. quasi, solange uns der Herr noch hier auf Erden lässt. Wenn aber dann der Herr Jesus kommt, was wird dann diese Bewährung für eine Folge haben? Lob, Preis und Ehre kann jeder von uns erhalten, wenn sich unser Glaube jetzt noch bewährt. Und dann werden wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen, wenn wir den Herrn Jesus sehen, welchen wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und doch an ihn glauben. Das wird etwas sein. Das wünsche ich uns allen, dass wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen, wenn wir ihm begegnen werden. Und so komme ich auch zum Schluss. Unser heutiges Thema hieß: Siehe, ich komme bald, bist du bereit? 3 Punkte haben wir uns hierzu angesehen. Siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir und sei bereit. Und ich schließe mit Offenbarung 22, Verse 20 bis 21. Es spricht, der dieses bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe zu jedem einzelnen deiner Kinder. Aber letztendlich liebst du bis heute auch jeden einzelnen Menschen, der über diese Erde geht, obwohl auch gleichsam dein Zorn über all diesen ungläubigen Menschen ruht. Aber wir danken dir, Herr, dass wir die Wahrheit erkennen durften. Herr, dass wir uns immer wieder neu befassen dürfen, auch mit dem, was du uns hinterlassen hast, auch in den Aussagen der Offenbarung. Herr, und vielleicht haben wir uns schon längst daran gewöhnt, dass du gesagt hast: Siehe, ich komme bald. Vergib uns, Herr, wo wir vielleicht auch lau geworden sind, wo wir uns an unsere Rettung gewöhnt haben, auch an die Gotteskindschaft, und denken, ja, wir brauchen uns nicht mehr zu bemühen, wir können es uns nur noch bequem machen auf Erden. Und dabei gibst du uns so vieles vor, Herr, was noch zu tun ist, bis du kommst. Herr, und wir möchten wirklich von dir auch entsprechend erfunden werden, dass wir in deiner Liebe wandeln, in deiner Wahrheit stehen, dass wir uns als treu erweisen, dass sich unser Glaube bewährt, all diese Dinge, Herr. Und vor allem, Herr, dass wir auch für dich bis zu diesem Zeitpunkt noch viel Frucht bringen können. Mögest du jeden Einzelnen, der auch heute hier ist, diesen Glaubensgeschwistern segnen, auch hier in Eckental. Danke, Herr, dass du auch hier dein Werk weiter tust. Segne du auch diese Gemeinde. Danke dir auch, dass Daniel wieder kommende Woche da sein darf. Mögest du auch ihm viel Kraft und Weisheit geben für seinen Dienst, auch seine Familie segnen, aber auch jeden Einzelnen, Herr, der auch hier in die Gemeinde kommt, der dir nachfolgt und der dein Kind ist. Wir danken dir, Herr, dass wir uns auch so heute kennenlernen dürfen. Danken dir, dass du auch den weiteren Tag in deine Hand nimmst, dass du segnest, dass du, Herr, auch die weitere Woche siehst, Herr, bei jedem Einzelnen, der wieder an seinen Arbeitsplatz gehen muss, aber auch die Kinder in der Schule, du siehst den Schulstart. Und auch vielleicht, ja, hat er auch mancher seine Mühe und Not. Wir möchten beten, Herr, dass du dich einfach verherrlichst, dass es eine Freude sein darf, auch für dich an den Arbeitsplatz und auch an die Schule zu gehen, und dass du es reichlich segnest. Und so preisen wir dich und danken dir für alles. In dem Namen Jesu. Amen.